Meine Damen und Herren, es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir sind nicht nur wie alle höheren Lebensformen auf der Erde mit allen erdenklichen Formen des physischen und psychischen Leids konfrontiert. Wir wissen zudem auch noch, dass wir diesen Übeln letztlich nicht entgehen können, wie sehr wir uns auch immer anstrengen mögen. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie. Und es grenzt fast schon an einen Wunder, dass die meisten von uns ihr Leben so tapfer meistern, ohne dem Irrsinn zu verfallen. Erich Fromm hat, wie nur wenige andere Autoren, diese schwierige, ja tragische Grundkonstellation des Menschseins in seiner Philosophie berücksichtigt. Nicht ohne Grund weist er darauf hin, dass der Mensch nicht allein durch physische und einfache psychische Bedürfnisse, wie etwa dem Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung, bestimmt ist, sondern dass er auch ein, wir hörten es gestern schon, ein geistiges Orientierungssystem braucht, um sich in dieser schwierigen Welt zurechtzufinden. Für Fromm war es offensichtlich, dass dieses Bedürfnis nach einem System der Hingabe und Orientierung einen wesentlichen Bestandteil des menschlichen Daseins ausmacht. Tatsächlich, so schrieb er in Psychoanalyse und Ethik, gibt es keine stärkere Energiequelle im Menschen. Dies erklärt auch, warum Religionen bis heute eine so große Rolle in der menschlichen Kultur spielen. Denn sie offerieren den Menschen Orientierungssysteme, mit deren Hilfe sie sich in der Welt verorten können, geben Antworten auf die fundamentalen Fragen nach dem Woher und dem Wohin und zeigen denkbare Lösungen auf für die existenziellen Grundprobleme, die mit dem Menschsein unweigerlich verbunden sind, etwa für die erdrückende Erfahrung der Ungerechtigkeit der Welt. Der klassische Hinduismus beispielsweise deutet die Ungerechtigkeit der Welt in origineller Weise um, indem er die verstörende Ungleichverteilung von Lebenschancen in Natur und Kultur als Ausdruck einer tiefer liegenden kosmischen Gerechtigkeit interpretiert. Grundlegend dafür sind die Vorstellungen von Samsara, dem Kreislauf der Wiedergeburten, dem angeblich jedes Lebewesen, nicht nur wir Menschen, bis zur Erlösung unterworfen ist, Karma, den angenommenen Rückwirkungen vergangener Handlungen auf dieses bzw. auf kommende Leben und Dharma, dem vermeintlichen kosmischen Gesetz, dem alle Lebewesen unterliegen sollen und aus dem die jeweiligen religiösen und moralischen Pflichten des Menschen abgeleitet werden. Auf der Basis dieser Konzepte lassen sich selbst die widrigsten Lebensumstände, mit denen ein Mensch zu kämpfen hat, etwa Hunger, Armut, Krankheit, Tod der eigenen Kinder, als gerechte Folgen früherer karmischer Verfehlungen deuten. Es reduziert zwar das Engagement, katastrophalen Lebensumständen entgegenzuwirken, macht sie für die Betroffenen aber zugleich erträglicher, da sie sich einbilden können, durch die aktuellen Leiterfahrungen schlechtes Karma abzubauen und bei der nächsten Reinkarnation unter besseren Voraussetzungen starten zu können. Die Lösung, die das Christentum für das Problem der Ungerechtigkeit der Welt fand, unterscheidet sich grundlegend von diesen hinduistischen Vorschlägen. Im Zentrum steht hier die Lehre von der Auferstehung der Toten, die verknüpft ist mit der Vorstellung eines göttlichen Strafgerichts, in dessen Folge die Guten in den Himmel, die Bösen in die Hölle kommen. Immer wieder ermahnt der biblische Jesus seine Jünger, sich den göttlichen Geboten zu unterwerfen, denn andernfalls würden auch sie dem ewigen Feuerofen nicht entgehen, wo es nur Heulen und Zähneknirschen gibt, wie uns das Neue Testament verheißt. Man hat die Androhung ewiger Höllenfolterqualen meines Erachtens zu Recht als den Skandal der jesuanischen Ethik bezeichnet. Allerdings darf man nicht übersehen, dass die Vorstellung eines solchen göttlichen Strafgerichts für entrechtete Menschen der damaligen Zeit die einzige Hoffnung darauf bot, dass die Ungerechtigkeit am Ende doch nicht das letzte Wort haben werde. Nicht ohne Grund fand die neue Lehre anfangs gerade auch in solchen Bevölkerungskreisen glühende Anhänger. Denn das Christentum schenkte jenen Aussicht auf eine Gerechtigkeit, von, also den Menschen, Aussicht auf eine Gerechtigkeit, von der sie wussten, dass sie sie auf Erden niemals erfahren würden. Sie konnten sogar darauf hoffen, dass sich die irdischen Verhältnisse im Reich Gottes umkehren würden. Denn eben das hatte Jesus versprochen. Zitat: Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Auch der Islam antwortet auf die Ungerechtigkeit der Welt mit der Verheißung einer göttlichen Endabrechnung. Von der Anlage her unterscheidet sich die muslimische Jenseitskonzeption nicht grundlegend von der christlichen, sieht man einmal davon ab, dass der Koran sowohl die Freuden des Himmels als auch die Marter der Hölle fantasievoller ausmalt. So werden die Ungläubigen am jüngsten Tag nicht bloß ins Feuer der Hölle gestoßen, sondern zusätzlich noch mit Eiter, Jauche und heißem Wasser getränkt, das ihnen, Zitat, die Eingeweide zerreißt. Wie gesagt, eine derartige Androhung ewiger Folterqualen lässt sich ethisch durch nichts rechtfertigen. Aber nochmals, gerade für Menschen, die sich von der Welt verraten fühlen, die unter Benachteiligungen leiden und keinerlei Möglichkeiten sehen, diese aufzuheben, ist die Aussicht auf ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits von großer Attraktivität. Kein Wunder also, dass der christlich-muslimische Glaube an Himmel und Hölle gerade dort am stärksten ausgeprägt ist, wo die soziale Ungerechtigkeit am deutlichsten zutage tritt. Karl Marx hat diesen Aspekt bereits vor mehr als 170 Jahren klar erkannt in seiner berühmten Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, eine Schrift, die Fromm besonders häufig zitiert. Heißt es dazu, das Zitat gab es auch schon gestern: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Man übersieht leicht, dass in diesen berühmten Zeilen nicht nur eine Kritik am illusorischen Charakter der religiösen Heilsversprechung zum Ausdruck kommt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die existenziellen Nöte, aus denen heraus der religiöse Glaube geboren wird. Denn Religion dient nicht nur zur Betäubung des Daseinsschmerzes oder zur Rechtfertigung des sozialen Elends. In ihr, in der Religion, äußert sich auch der ohnmächtige Protest gegen eine Welt, die so, wie sie ist, nicht sein sollte. Erich Fromm hat diese marxische Sicht auf die Religion übernommen und auch der freudschen Kritik der Religion als kollektive Zwangsneurose weitgehend, nicht immer, zugestimmt. Dennoch ist Fromm im Unterschied zu Marx und Freud nicht als rabiater Religionskritiker bekannt geworden. Woran liegt das? Nun, Erich Fromm hat, obwohl er sich dezidiert als Nichttheist verstand, wie kaum ein anderer säkularer Autor den Versuch unternommen, die religiösen Schriften in humanistischer Weise neu zu interpretieren. Hierdurch wurden seine Analysen im höchsten Maße anschlussfähig an den theologischen Diskurs, der ja am Wortlaut der heiligen Schriften nichts ändern kann, sodass Fortschritte auf theologischem Gebiet allein durch Neuinterpretationen möglich sind. Fromms Neuauslegung der Heiligen Schriften sowie seine Darlegung vor allem zu den Unterschieden zwischen autoritärer und humanistischer Religion haben tiefe Spuren in der Theologie hinterlassen. Insbesondere im deutschsprachigen Raum findet man heute kaum noch Theologen, die das ewige Höllenfeuer androhen, den autoritären Vatergott preisen oder sich anmaßen, im Besitz einer allumfassenden Wahrheit zu sein. Viele Veröffentlichungen christlicher Theologen, das hörten wir auch schon gestern und es stimmt, lesen sich beinahe wie Auszüge aus Frommtexten. Und spätestens mit Muhannad Kochide und seinem Konzept eines islamischen Humanismus hat Fromm auch die muslimische Theologie erreicht, selbst wenn Kochide, der Fromm zwar zitiert, aber eben doch nicht richtig verstanden hat, selbst wenn Kochide offenbar nicht im vollen Umfang bewusst ist, wem er die basale Unterscheidung zwischen einem humanistischen und einem autoritären Gottesbild wesentlich zu verdanken hat. Insgesamt kann man feststellen, dass Fromms Schriften entscheidend zu einer humanistischen Reformation der Theologie in Westeuropa beigetragen haben. In vielerlei Hinsicht scheint mir diese humanistische Reformation der Theologie sogar bemerkenswerter zu sein als jene Reformation, deren 500-jähriges Jubiläum in diesem Jahr mit großem Pomp gefeiert wird. Denn eine wirklich tiefgehende, tiefgreifende Veränderung des Denkens hat Martin Luther nicht ausgelöst. Luther war vielmehr ein typischer Vertreter der autoritären Religion, worauf schon Fromm in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit hingewiesen hat. Mit dem weltoffenen, liberal-humanistischen Weltbild, das heute von den Theologen der evangelischen Kirche in Deutschland, also der EKD, mehrheitlich vertreten wird, hatte der von apokalyptischen Zwangsvorstellungen geplagte und mit sadomasochistischen Schuld- und Sündenkomplexen bestrafte, antirationale, antihumanistische, judenhassende, frauenverachtende, radikal intolerante Reformator aus Wittenberg denkbar wenig am Hut. Viele Generationen von protestantischen Theologen sind Luthers autoritären Gottesbild, das sich von der katholischen Variante nur wenig unterschied, im blinden Gehorsam gefolgt, über Jahrhunderte. Umso beachtlicher ist daher der Wandel, der seit den 1960er Jahren in der protestantischen als auch in der katholischen Kirche eingetreten. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn in den letzten 20 Jahren bin ich auf Podiumsdiskussionen oder in Talkshows auch viele Vertreter der Religionen getroffen, mit denen ich mich als erklärter Nicht-Theist, Nicht-Atheist, ich bin Agnostiker, zwar streiten sollte, aber im Hinblick auf ethische Fragestellungen in der Regel gar nicht streiten konnte, da sie im Grunde die gleichen humanistischen Positionen vertraten wie ich. Aufgrund solcher Erfahrungen benutze ich heute immer wieder gerne eine Formulierung, die als Persiflage einer hinreichend bekannten Vorlage witzig klingt, aber durchaus ernst gemeint ist, nämlich Humanisten aller Konfessionen, vereinigt euch. Auch Erich Fromm hat früh erkannt, dass es nicht entscheidend ist, ob ein Mensch an Gott glaubt oder nicht. Entscheidend ist vielmehr, ob er einen dogmatisch autoritären oder einen weltoffenen humanistischen Zugang zur Welt hat. Deshalb betonte Fromm stets die Gemeinsamkeiten von humanistischen Theisten und Nicht-Theisten und rief dazu auf, gemeinsam an der großen Aufgabe der Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse zu arbeiten, statt unergiebige Streitgespräche über die Existenz oder Nicht-Existenz eines wie auch immer gearteten göttlichen Wesens zu führen. Die Einsicht, die dahinter steht, sollte evident sein. Wenn wir die globalen Probleme der Menschheit lösen wollen, dann brauchen wir heute dringend Kooperation über alle religiösen und weltanschaulichen Gräben hinweg. Aus diesem Grund hat sich Erich Fromm stets auch als eine Art humanistischer Brückenbauer betätigt und immer wieder bekundet, dass jede vernünftige Religion und jede vernünftige Weltanschauung in ihrem Kern auf humanistischen Fundamenten beruht, eine Idee, die später von Hans Küng und dem Projekt Weltethos aufgegriffen wurde. Schaut man sich die theologische Debatte in Westeuropa an, so scheint Fromms Strategie aufgegangen zu sein. Es ist inzwischen nahezu egal, auf welchen Vertreter welcher Konfession man hierzulande trifft. Irgendwie scheinen sie alle Humanisten zu sein. Zumindest geben sie sich große Mühe, als Humanisten wahrgenommen zu werden. Wenn man sich bewusst macht, wie massiv humanistisches Gedankengut noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von religiöser Seite bekämpft wurde, ist dies zweifellos ein beachtlicher, bemerkenswerter Erfolg. Aber, und das ist nun wirklich ein dickes Aber, wir sollten uns von den religiösen Verhältnissen hier in Westeuropa nicht täuschen lassen. Denn in weiten Teilen der Welt sieht die Situation völlig anders aus. Und dies betrifft keineswegs nur dem Islam, der dort, wo er staatstragend ist, intolerante, undemokratische, oft sogar radikal menschenverachtende Züge aufweist. Auch das Christentum tritt in vielen Ländern der Welt in Formen auf, die mit einer weltoffenen, humanistischen Theologie, mit der Theologie, die uns hierzulande meist begegnet, wenig Gemeinsamkeiten hat. Um dies zu erkennen, muss man nicht unbedingt in die Ferne schauen, etwa nach Nigeria, wo schon seit Jahren eine neue christliche Hexenverfolgung wütet, der bereits Zehntausende von Kindern zum Opfer gefallen sind, unter anderem er. Ein Blick in die direkte Nachbarschaft, etwa nach Polen oder Ungarn, wo selbsternannte Retter des christlichen Abendlandes eine ausgesprochen autoritäre, antihumanistische Politik betreiben, genügt. Es ist wahrlich kein Zufall, dass die Internationale der Nationalisten, die inzwischen von Moskau bis nach Washington reicht, vor allem von frommen Christen getragen wird. Gerade sie waren es, die Trumps Ausfälle gegenüber Muslimen und Mexikanern feierten und die Putins Gesetze gegen Homosexuelle enthusiastisch begrüßten. Wohin man auch schaut, überall zeigt sich das gleiche Bild. Der Grad der religiösen Frömmigkeit korreliert mit einer verstärkten Neigung zu autoritären, illiberalen, irrationalen und reaktionären Denken. Auch in Deutschland übrigens. Woran liegt das? Müsste man nach der Lektüre der Bücher von Erich Fromm und Hans Küng nicht das exakte Gegenteil erwarten? Falls es stimmt, dass das Humanum der wahre Kern der Religion ist, müssen dann nicht gerade die Frommsten der Frommen durch besonders starke humanistische Überzeugungen auffallen? Sollten wir denn wirklich ernsthaft davon ausgehen, dass all die super frommen Gläubigen der Welt, man denke etwa an die religiösen Führer der Schiiten im Iran, der Sunniten in Saudi-Arabien, der Ultraorthodoxen in Israel, der orthodoxen Christen in Russland, der Katholiken in Polen, der Evangelikalen in Amerika nicht verstanden haben, worum es in ihrer Religion im Wesentlichen geht? Liegen all diese Frömmler falsch und nur die Frommianer bzw. die Küngianer richtig? Die Antwort lautet nein. Wir dürfen uns nicht weiter der Einsicht verschließen, dass die von Fromm und Küng vorgeschlagene humanistische Interpretation der Religion nur eine mögliche Lesart der Religion unter vielen, vielen anderen ist. Sie ist keineswegs die einzig gültige Lesart und auch nicht die am weitesten verbreitete. Sie ist nicht einmal eine besonders naheliegende Lesart, denn sie setzt voraus, dass die Interpreten der religiösen Texte sowohl willig als auch fähig sind, wesentliche Elemente dieser religiösen Schriften zu ignorieren oder in radikaler Weise umzudeuten. Letzteres verlangt allerdings ein hohes Maß an exegetischer Virtuosität. Was ist damit gemeint? Nun, unter theologischer Exegese verstehe ich, wenn Sie mir diese kleine Spitze erlauben, die Kunst, aus einem alten Glaubenstext bei Bedarf das komplette Gegenteil von dem herauszulesen, was er ursprünglich meinte. So etwas muss natürlich von der Pike auf gelernt werden, was auf die allermeisten Gläubigen der Welt nicht zutrifft. Und das hat Folgen. Wie gesagt, diese Kunst haben die meisten Gläubigen auf der Welt nicht gelernt. Und das hat Folgen. Denn lesen normale, in historisch-kritische Exegese ungeschulte Gläubige etwa im Alten Testament den Satz, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen, so erkennen sie darin nichts anderes als das, was schon Martin Luther darin erkannte, nämlich die Aufforderung, eine Hexe nicht am Leben zu lassen. Lesen Sie im Neuen Testament, dass die Juden Kinder des Teufels sind, so verstehen Sie darunter, abermals wie Luther, dass die Juden Kinder des Teufels sind. Und lesen Sie im Koran, man solle die Ungläubigen als Geiseln nehmen oder töten, so begreifen Sie dies nun einmal als Aufforderung, Ungläubige als Geiseln zu nehmen oder zu töten. Worauf ich hinaus will: Wir machen uns die Sache zu leicht, viel zu leicht, wenn wir mit Fromm und Küng behaupten, das Humane bilde den eigentlichen, den wahren Kern der Religion. Realistisch ist dagegen die Einsicht, dass wir nicht nur in der Geschichte der Religion, sondern bereits in ihren Anfängen, in den religiösen Quellentexten, neben humanen und rationalen Elementen erschreckend viel Inhumanes und Irrationales finden, was historisch betrachtet auch gar nicht weiter verwunderlich ist. Denn die Religionen entstanden bekanntlich auf einer sehr viel früheren Entwicklungsstufe der menschlichen Zivilisationsgeschichte. In einer Zeit, in der es für die allermeisten Menschen schlicht unvorstellbar war, dass es Jahrhunderte später universelle Menschenrechte geben würde, die für alle Individuen gleichermaßen gelten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer Weltanschauung oder sexuellen Orientierung. Das war nicht vorstellbar. Auch in intellektueller Hinsicht war das Weltbild der Religionsstifter und ihrer ersten Anhänger extrem limitiert. Selbstverständlich konnten sie nicht einmal im Entferntesten alle Erkenntnisse oder die Erkenntnisse, die wichtigsten Erkenntnisse der modernen Wissenschaften antizipieren, weshalb sie ihren Glauben auf Denkannahmen gründeten, die sich im Zuge des wissenschaftlichen Forschungsprozesses fast durchgängig als falsch erwiesen haben. Will sagen, die Götter und ihre Gebote waren stets nur so klug bzw. so beschränkt, wie die Menschen als deren Fantasiegebilde sie im jeweiligen historischen Kontext entstanden. Erich Fromm, Hans Küng und viele andere handelten zweifellos in allerbester Absicht, als sie das Rationale und Humane in der Religion betonten. Leider aber führte dies dazu, dass das Bedrohungspotenzial der Religionen grob unterschätzt wurde. Im Fall von Erich Fromm hing das wohl nicht unwesentlich auch damit zusammen, dass er eine starke Variante der Säkularisierungshypothese vertrat und davon ausging, Zitat, dass die theistischen Vorstellungen in der zukünftigen Entwicklung der Menschheit verschwinden werden. Nun will ich gar nicht bestreiten, dass ein derartiger Säkularisierungsprozess prinzipiell möglich ist. Allerdings dürfen wir keineswegs davon ausgehen, dass dieser Prozess zwangsläufig eintreten wird, geschweige denn, dass er im Sinne eines linearen Trends ablaufen wird, der in kleinen, kontinuierlichen Schritten zu einem allmählichen und friedlichen Absterben der theistischen Religionen führt. Tatsächlich nämlich ist der Prozess der Säkularisierung im höchsten Maße ambivalent. Das heißt, er läuft in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich ab und ist oft auch mit heftigsten Gegenreaktionen verbunden, die im gesellschaftlichen Widerstreit durchaus die Oberhand gewinnen und eine radikale Resakralisierung der Gesellschaft auslösen können. Insofern sollte auch der Boom des religiösen Fundamentalismus als Reaktion auf Säkularisierungsprozesse verstanden werden, die gerade in islamischen Ländern zu massiven gesellschaftlichen Spannungen führen. Vor allem junge Städter, die sich über das Internet informieren, verabschieden sich dort derzeit in großer Anzahl vom Glauben ihrer Väter. Diese Glaubenserosion verunsichert viele und bei nicht wenigen resultiert daraus ein noch stärkeres Bedürfnis nach festen, unverrückbaren Glaubensfundamenten. Psychologisch interessant ist dabei, dass sich gerade die militanten Formen des Glaubens aus einer uneingestandenen Furcht vor dem Glaubensverlust speisen. Sie bekämpfen gewissermaßen im Ungläubigen die Glaubenszweifel, die sie selbst in sich tragen, aber für sich selbst nicht eingestehen können. Der Fundamentalismus ist insofern kein Ausdruck der Macht, sondern der Ohnmacht der Religion. Er ist der verzweifelte Versuch, Gewissheiten zu stärken, die längst ins Wanken geraten sind. Wir wissen nicht, wer in der Auseinandersetzung zwischen Säkularisten und Fundamentalisten, zwischen Vertretern der offenen Gesellschaft und der religiösen Diktatur auf längere Sicht die Oberhand gewinnen wird. Das wissen wir nicht. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass die liberale humanistische Theologie, von der sich einige so viel versprechen, in diesem Zusammenhang keine allzu große Rolle spielen wird. Warum ist es so? Weil sich außerhalb von katholischen und evangelischen Akademien in Deutschland, außerhalb von Weltethos-Tagungen und interreligiösen Dialogplattformen offensichtlich kaum jemand für diese spezielle Form der Theologie interessiert. Dies spiegelt sich in einem stabilen, durch unzählige Untersuchungen untermauerten globalen Trend wider, den wir nicht ignorieren sollten, wenn wir illusorisches Wunschdenken vermeiden wollen. Dieser Trend besagt Folgendes: Je liberaler, rationaler und humaner sich eine religiöse Gruppe oder Gruppierung präsentiert, beispielsweise die evangelische Kirche in Deutschland, desto eher verliert sie Anhänger. Sie verliert die EKD mehr als die Katholiken. Je autoritärer, irrationaler und inhumaner sich eine Religionsgemeinschaft, eine Gruppe aufstellt, beispielsweise die Salafisten und die Evangelikalen weltweit, desto eher kann sie Mitglieder an sich binden. Welche psychische Dynamik verbirgt sich hinter diesem Trend? Nun, um es in der Terminologie von Erich Fromm auszudrücken: Offenkundig gelingt es der liberalen, humanistischen Theologie nicht, ein System der Orientierung und Hingabe zu entwickeln, das für Menschen im großen Maßstab attraktiv ist. Ursache dafür ist wohl die eigentümliche Synthese, die der humanistischen Theologie zugrunde liegt. Zwar können sowohl der säkulare Humanismus als auch die Religion für sich allein genommen Orientierung geben und Leidenschaften entfachen. Doch verknüpft man beides miteinander, so entsteht ein in sich widersprüchliches Theoriegebilde, das nur wenige Menschen begeistert. Kurz gesagt, die humanistische Religion überzeugt weder als Humanismus noch als Religion. Denn was erwartet ein Mensch, der mit Hilfe der Religion einen echten Halt in seinem Leben finden will? Was erwartet er? Er erwartet klare, eindeutige Vorgaben, feste, ewig gültige Gebote, die von niemandem in irgendeiner Weise relativiert werden können. Die besondere religiöse Hingabe des Gläubigen resultiert dabei aus der Überzeugung, dass für ihn persönlich Außerordentliches, nämlich das ewige Seelenheil, auf dem Spiel steht. Himmel und Hölle, Gott und Teufel müssen daher als reale Entitäten wahrgenommen werden. Werden sie hingegen als bloße Metaphern behandelt und exegetisch entschärft nach dem Motto, die Hölle existiert, aber sie ist leer, so führt dies zu einer drastischen Abnahme der religiösen Leidenschaft. Denn wer auch wollte sein Leben für bloße Metaphern aufopfern, die mal so und mal so ausgelegt werden können? Und wer könnte sich schon ernsthaft mit ganzem Herzen für eine religiöse Heilsgeschichte begeistern, der exegetisch jegliche Dramatik genommen wurde? Denken Sie nur an die Erlösungstat Jesu, die ohne reale Existenz von Hölle und Teufel so spannend ist wie ein Elfmeterschießen ohne gegnerische Mannschaft. Wir sehen, gegenüber einer echten, vitalen Religion, die mit den tiefsten Ängsten und den höchsten Erwartungen der Menschen spielt, besitzt die langweilig, blass und fade daherkommende humanistische Theologie schlechte Karten. Aber auch gegenüber dem säkularen Humanismus muss sie unweigerlich ins Hintertreffen geraten. Denn warum auch sollte sich ein rational denkender Mensch auf komplizierte theologische Exegesen einlassen, die mühsam erklären, dass die religiösen Schöpfungsgeschichten nun doch mit der Evolution und die 10 Gebote nun doch mit den Menschenrechten zu vereinbaren sind, wenn man sich diesen holprigen Umweg leicht ersparen kann. Und so orientieren sich heute mehr und mehr Menschen in der ganzen Welt direkt an den Erkenntnissen der Evolutionstheorie, die keine Schöpfungslehre braucht, oder an der Leitkultur der Menschenrechte, die keiner religiösen Begründung bedarf. Die humanistische Theologie bietet solchen Menschen keinerlei Mehrwert, denn sie finden in ihr keine Orientierung, die sie in säkularen Denksystemen nicht in klarerer, stringenterer, lebendigerer Form finden können. Wenn nun diese Analyse stimmt, und ich bin einigermaßen überzeugt davon, so heißt das, dass wir gut beraten wären, uns nicht zu sehr auf den Segen der humanistischen Theologie zu verlassen. Stattdessen sollten wir deutlich mehr Energie darauf investieren und da rein investieren, dezidiert nicht religiöse, säkular humanistische Denkmodelle zu entwickeln, die tatsächlich in der Lage sind, das menschliche Bedürfnis nach einem System der Orientierung und Hingabe zu befriedigen. Ich meine, dass das Werk von Erich Fromm in dieser Hinsicht viel zu bieten hat. Meines Erachtens liegt hier auch einer der wichtigsten Impulse Fromms zu einer humanistischen Reformation des Denkens und Handelns. Denn kaum ein anderer Autor weltweit hat die virale Botschaft, dass ein erklärt nicht-theistisches, humanistisches Denkmodell sowohl möglich als auch erstrebenswert ist, in die Hirnwindungen so vieler Menschen eingepflanzt. Auch in mein Hirn. Und das hat mein Leben verändert. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ich Erich Fromm wesentliche Anstöße für meine eigene Arbeit verdanke. Seine Analysen haben mein philosophisches Denken geprägt und es ist gut möglich, dass meine eigenen Bücher ohne die frühe Lektüre der Frommschen Werke gar nicht erst entstanden wären. Als ich mich im Vorfeld dieser Tagung gefragt habe, warum Fromms Schriften eine so große Rolle bei der Entwicklung meiner Philosophie gespielt haben, da wurde mir klar, dass dies in erster Linie wohl damit zusammenhängt, dass Erich Fromm den Begriff des Humanismus neu bestimmt und ihn vom Moder früherer Jahrhunderte befreit hat. Fromms humanistische Reformation ist also ganz wesentlich mit einer Reformation des Humanismus verbunden. Lassen Sie mich diesen Punkt an 3 kurzen Thesen erläutern. Erstens, Fromm gab dem Humanismus eine neue weltanschaulich-politische Ausrichtung. Bevor Erich Fromm mit seinem Werk an die Öffentlichkeit trat, war der Begriff des Humanismus verknüpft mit dem Renaissance-Humanismus des 14. bis 16. Jahrhunderts sowie mit dem sogenannten Neuhumanismus des 18. und 19. Jahrhunderts. Beide Humanismusvarianten zeichneten sich maßgeblich dadurch aus, dass sie sich am griechisch-römischen Bildungsideal orientierten, insbesondere an Ciceros Vorstellung von der Humanitas. Im Zuge der Humboldtschen Bildungsreform führte dies zur Gründung der sogenannten humanistischen Gymnasien, die allein deshalb als humanistisch galten und auch heute gelten, weil dort Latein und Altgriechisch gepaukt wurde. Und zwar in der Regel unter Verwendung höchst autoritärer Lehrmethoden, die mit unserem heutigen Verständnis von Humanismus schwerlich in Einklang zu bringen sind. Genau um dieses heutige Verständnis von Humanismus aber geht es. Denn was wir heute als Humanismus begreifen, ist wesentlich durch Erich Fromms Entscheidung geprägt, den Menschen in den Mittelpunkt der humanistischen Philosophie zu stellen, und zwar den ganzen realen, sinnlichen Menschen nach Feuerbach und Marx, der unter spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen zu leben und oft genug auch zu leiden hat. Aus diesem Grund hatte Fromms Humanismuskonzept von Anfang an eine starke politische Ausrichtung. Sein Ziel war nicht die Klärung abstrakter philosophischer Begriffe, sondern die umfassende Verbesserung, sprich die Humanisierung der menschlichen Lebensverhältnisse, wobei Fromm auf den berühmten Marxischen Imperativ zurückgriff, Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Auf diese Weise schuf Fromm eine neue Variante des Humanismus, die weit entschiedener als ihre historischen Vorläufer auf das existenzielle Grundproblem der Ungerechtigkeit der Welt antwortete. Im Unterschied zu den Lösungsvorschlägen, die die Religionen für dieses Problem angeboten hatten, zielte Fromms Humanismus natürlich nicht auf die Kompensation der irdischen Ungerechtigkeit im Jenseits, vielmehr unterbreitete er konkrete Vorschläge zur Beseitigung der Ungerechtigkeit im Diesseits. Wie schon Karl Marx vor ihm, so forderte auch Fromm das wirkliche Glück anstelle des illusorischen Glücks. Denn illusorisches Wunschdenken war mit Fromms Humanismusansatz nicht zu vereinbaren, womit ich zu meiner zweiten These komme. Fromm entwickelte einen Humanismus jenseits der Illusionen. Der Humanismus war traditionellerweise durch Geisteswissenschaftler geprägt, durch Philosophen, Philologen und Althistoriker. Erich Fromm jedoch war ein ausgebildeter Soziologe und Psychologe, der mit den Methoden der empirischen Sozialforschung vertraut war. Da empirische Erfahrungen für ihn von großer Bedeutung waren, hatte Fromm kein Interesse daran, Thesen ins Blaue hinein zu formulieren. Er wollte vielmehr die Stichhaltigkeit seiner Hypothesen überprüfen, was sich in mehreren recht aufwendigen sozialwissenschaftlichen Studien niedergeschlagen hat. Eine Herangehensweise, die für geisteswissenschaftlich orientierte Philosophen, man denke etwa an Martin Heidegger, so kaum vorstellbar wäre. Fromm unterschied sich allerdings noch in einem anderen wichtigen Punkt von den traditionellen Vertretern des Humanismus. Er folgte nämlich keinem idealistischen, sondern einem gemäßigt materialistischen, heute würde man wohl eher sagen, naturalistischen Denkansatz. Deshalb war ihm klar, dass eine Aussage über die Natur des Menschen, die bereits auf der biologischen Ebene falsch ist, auf philosophischer Ebene nicht plötzlich richtig sein kann. Ohnehin war er überzeugt davon, dass man das Denken, Fühlen, Handeln der Menschen nur dann angemessen verstehen kann, wenn man die Erkenntnisse vieler unterschiedlicher Forschungsdisziplinen berücksichtigt. Was dies bedeutet, hat Erich Fromm in seinem wissenschaftstheoretisch wohl spannendsten Werk, nämlich der Anatomie der menschlichen Destruktivität, eindrucksvoll gezeigt. Den immensen multidisziplinären Aufwand, den er für seine Aggressionstheorie betrieben hat, den begründete Fromm damit, dass er sichergehen wollte, dass seine Schlussfolgerungen nicht im Widerspruch zu den Daten anderer Wissenschaftsdisziplinen standen. Dieser Punkt war ihm auch deshalb so wichtig, weil Humanismus für ihn eben nicht nur mit der Idee der Gerechtigkeit verknüpft war, sondern auch mit einer ausgeprägten Liebe zur Wahrheit. Deshalb sollte sich ein moderner, aufgeklärter Humanist nach Fromms Auffassung auch aufrichtig darum bemühen, Zitat, zur Objektivität zu gelangen. Das heißt zur Fähigkeit, die Welt, die Natur, andere Menschen und sich selbst so zu sehen, wie sie sind und nicht entstellt durch Wünsche und Ängste. Je mehr der Mensch diese Objektivität entwickelt, je mehr er mit der Wirklichkeit in Kontakt kommt, umso reifer wird er, umso besser kann er eine humane Welt schaffen, in der er zu Hause ist. Zitat Ende. Ist Erich Fromm diesem hohen Anspruch der Objektivität immer und überall gerecht geworden? Natürlich nicht. Auch er saß hin und wieder zeitbedingten Irrtümern auf oder ließ sich von Wunschvorstellungen aufs Glatteis führen. Allerdings bin ich überzeugt, würde Erich Fromm heute leben, so würde er nicht nur mit großem Eifer die neueren Erkenntnisse der Hirn- und Bewusstseinsforschung, der Genetik, der Soziobiologie, der Komplexitäts- und Spieltheorie studieren, sondern auch einige seiner früheren Standpunkte revidieren, etwa im Bereich der Anthropologie oder der politischen Ökonomie. Sehr wahrscheinlich würde er auch das Lehrgebäude der Psychoanalyse nicht unangetastet lassen, sondern es heute noch sehr viel radikaler verändern, als er es ohnehin schon getan hat. Damit zu meiner dritten und letzten These. Fromm verlieh dem Humanismus durch einen geschickten Rückgriff auf bewährte Elemente der Religion größere Tiefe und Überzeugungskraft. Wie ich bereits kurz dargestellt habe, finden wir in den kulturellen Schatzkammern der Religionen zwar vieles, was man aus heutiger Perspektive als irrational und inhuman einstufen muss, aber es gibt dort natürlich auch Elemente, die bis zum heutigen Tag wertvoll geblieben sind. Erich Fromm, der in seiner Jugend seinem Nachnamen alle Ehre erwiesen hatte, war sich dessen voll bewusst. Und so war es für ihn selbstverständlich, die lebensfeindlichen von den lebensdienlichen Bestandteilen der Religion zu trennen und die letztere in sein säkular-humanistisches Denkmodell zu integrieren. Von besonderer Wichtigkeit waren in diesem Zusammenhang zweifellos seine Überlegungen zum Zen-Buddhismus sowie zur sogenannten X-Erfahrung. Aber auf beides kann ich hier aus Zeitgründen leider nicht näher eingehen. Stattdessen möchte ich mich auf einen anderen Punkt konzentrieren, nämlich auf die Frage, ob es denn so etwas wie einen humanistischen Glauben tatsächlich geben kann und falls ja, wodurch er sich auszeichnet. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten im Werk von Erich Fromm, dass er das Wort Glaube sehr häufig in einem nicht-religiösen Sinne gebraucht. Dies mag im ersten Moment gewöhnungsbedürftig sein, ist aber logisch stringent. Denn Fromm hat recht, wenn er aus psychologischer Perspektive feststellt, dass kein Mensch ohne Glauben leben kann. Wir alle müssen zumindest ein wenig an uns selbst, an andere, an eine Idee oder einen wie auch immer gearteten Sinn unseres Handelns glauben können, wenn wir Anstrengungen auf uns nehmen, um ein Ziel zu erreichen. Wo dieser Glaube fehlt, da bleiben wir passiv, untätig, unproduktiv. Ohne Zweifel ist der Glaube ein starker Motor unseres Handelns. Allerdings ist der Glaube keineswegs immer lebensdienlich. Fromm unterschied in diesem Zusammenhang strikt zwischen rationalen und lebensdienlichen Glaubensformen einerseits und irrationalen, lebensfeindlichen Glaubensformen andererseits. So ist nach Fromm ein Glaube dann rational, wenn er auf realen Erfahrungen, auf empirischen Belegen oder logischen Schlussfolgerungen beruht. Irrational ist er hingegen, wenn ihm illusorisches Wunschdenken, unbegründete Ängste oder wahrheitswidrige Dogmen zugrunde liegen. Wie Sie sicherlich wissen, die meisten von Ihnen ganz bestimmt wissen, hat Erich Fromm sein Buch Jenseits der Illusion mit einer besonderen Glaubensprovokation beendet, nämlich mit einem humanistischen Credo, das seinen Glauben an die Menschheit zum Ausdruck bringt. Ich muss gestehen, dass ich nach der ersten Lektüre dieses Textes ein wenig irritiert, ja sogar pikiert wahr, denn normalerweise erwartet man von einem wissenschaftlichen Text kein Glaubensbekenntnis dieser Art. Erst sehr viel später wurde mir bewusst, dass Fromm gerade mit diesem Credo aufzeigen konnte, was es im Kern bedeutet, Humanist zu sein. Im Grunde ist es gar nicht von der Hand zu weisen. Wenn ein Theist sich dadurch auszeichnet, dass er an Gott glaubt, dann sollte sich ein Humanist dadurch auszeichnen, dass er an den Menschen glaubt. Der eigentliche Kern des Humanismus ist also schon im Wort Humanismus enthalten. Humanisten sind deshalb Humanisten, weil sie an den Menschen glauben oder genauer, weil sie an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen glauben. Das heißt, als Humanisten müssen wir darauf vertrauen, dass die Menschheit das Potenzial hat, lebensfreundlichere, freiere, gerechtere Verhältnisse zu schaffen, als wir sie heute vorfinden. Wer daran partout nicht glauben kann, der ist per Definition kein Humanist, sondern Zyniker. Der Vorteil dieses humanistischen Glaubens gegenüber seinen theistischen Vorläufern besteht darin, dass er sich auf zahlreiche empirische Befunde berufen kann, weshalb es sich hier um eine rationale Form des Glaubens im frommschen Sinne handelt. Denken Sie nur daran, welche fantastische Leistungen die Menschheit im Verlauf der kulturellen Evolution in der Wissenschaft, der Philosophie, der Kunst, der Technik erbracht hat und wie aufopferungsvoll sich viele unserer Artgenossen darum mühten, diese Welt zu einem besseren, einem gerechteren Ort zu machen. Wir, und das gilt natürlich vor allem für die Bürgerinnen und Bürger der modernen Wissenschaftsgesellschaften, wir stehen heute in fast jeder Hinsicht besser da als die Menschen vergangener Zeiten. Und es wäre einigermaßen absurd zu meinen, dass mit dem gegenwärtigen Stand der Zivilisation die Entwicklungspotenziale der Menschheit bereits ausgereizt wären. Im Gegenteil, wir sollten davon ausgehen, dass die Menschheit in der Wissenschaft, in der Technologie, Medizin, Kunst, aber auch in der Ethik in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten ein Entwicklungsniveau erreichen kann, das so weit von unseren heutigen Möglichkeiten entfernt ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Wie gesagt, als ich Fromms Credo das erste Mal las, war ich ein wenig pikiert. Aber mitunter wird man mit der Zeit ja doch etwas klüger und weiser. Und so habe ich mein vorletztes oder vorvorletztes Buch Hoffnung Mensch in bewusster Anlehnung an Erich Fromm ebenfalls mit einem humanistischen Credo beendet. Ich möchte Ihnen dieses Credo nun zum Abschluss meines Vortrags vortragen. Und keine Sorge, es ist sehr viel kürzer gehalten als das Frommsche Original. Es lautet wie folgt. Ich glaube an den Menschen, den Schöpfer der Kunst und Entdecker unbekannter Welten. Ich glaube an die Evolution des Wissens und des Mitgefühls, der Weisheit und des Humors. Ich glaube an den Sieg der Wahrheit über die Lüge, der Erkenntnis über die Unwissenheit, der Fantasie über die Engstirnigkeit und des Mitleids über die Gewalt. Ich verschließe nicht die Augen vor den Schrecken der Vergangenheit, dem Elend der Gegenwart, den Herausforderungen der Zukunft. Aber ich glaube, dass wir bessere Wege finden werden, um das Leid zu vermindern, die Freude zu vermehren und das Leben zu bewahren. Ich glaube an den Menschen, der die Hoffnung der Erde ist, nicht in alle Ewigkeit, doch für Jahrmillionen. Amen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.